Aber irgendwann wurde das geleakt bei uns in der Schule, dass ich einen Blog schreibe. Und
dein Blog wurde geleakt? Es ist auch nicht gesund, die ganze Zeit drüber nachzudenken. Wer will ich sein? Was will ich werden? Weil, Dicker, es gibt echt wichtigere Dinge im Leben. Warte, stopp. Ja, ich mache gerade Traumjobs, in Anführungszeichen. Aber ich bin so viel dabei alleine, deshalb ist es gerade nicht mein Traumjob.
Was das für mich gemacht hat, wenn meine Mama gesagt hat, ich bin stolz auf dich oder es vielleicht nicht gesagt hat oder mein Vater und zum Beispiel auch meine besten Freundinnen.
Ich renne etwas hinterher, obwohl ich 70% der Zeit denke, warum eigentlich? Und dann sind es immer diese kurzen, großen Highs, in denen ich bin so, deshalb. Und dann ist aber wieder, sitze ich schon wieder so 2 Tage alleine am Küchentisch, wisst ihr, was ich meine?
Endzwang.
Und immer ein bisschen weniger Lust. Mit Gesine
und Annika.
Das ist irgendwie so richtig mit diesem Countdown, so ein Silvestergefühl hier, ne?
Aufnahme und go.
Hallo und herzlich willkommen bei Insunny, der Podcast, wo wir darüber sprechen, warum Älterwerden gar nicht mal so schlimm ist.
Hallo, wir sind Gesine und Annika und wer ist denn da noch hier im Raum?
Im virtuellen Raum ist Haki.
Star-Producerin. Leute, ich war gestern im Kino und ich habe Hamnet gesehen, den neuen Film mit Paul Mescal und Jesse Buckley, glaube ich. Habt ihr den schon geguckt?
Nee, der ist erst seit 2 Tagen raus, ne?
Ja, ich war direkt, das war auch ein geiles Gefühl, weil ich war in einem Kino, was richtig voll mal wieder war. Es war richtig, dieser Kinosaal war echt voll, ein großes Kino, weil der erst seit 2 Tagen wieder draußen ist und dann dachte ich, boah, es ist irgendwie ein geiles Gefühl. Und ich hatte eine Beobachtung bei diesem Film. Ganz kurz, der Film geht um William Shakespeare und seine Frau Anne Hathaway, oder in dem Film heißt sie Agnes, und um deren Kinder. Und der hat mich so berührt. Also hier eine große Filmempfehlung.
Warte mal kurz, heißt William Shakespeares Frau Anne Hathaway? Das ist ja
hieß
crazy.
Mutmaßlich Anne Hathaway. Man weiß ganz wenig tatsächlich über die Shakespeares. Man weiß auch ganz wenig über ihn, wie er gelebt hat, wann er genau geboren wurde, etc. Man kann wirklich ganz viel mutmaßen, weil er halt aus dem Bürgertum kam und das damals nicht so normal war, so viel über diese Leute festzuhalten, über die normalen.
Er ist so mysterious.
Er ist so mysterious gewesen, ja. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, weil es gibt ja gerade voll viele so Neuverfilmungen von so alten Schinken, ne? Sei es, keine Ahnung, Bridgerton oder jetzt auch Wuthering Heights und so. Und alles ist so Popmusik und irgendwie crazy Outfits und es ist alles so richtig so auf modern gedacht. Mhm. Und dieser Film, der hat so einen anderen Ansatz und den fand ich irgendwie sau bewegend, weil es geht auch um Verlust, Anne und William haben 3 Kinder zusammen und die führen eine so richtig schöne Beziehung. Sie erleiden in der Familie einen Verlust, ohne jetzt viel spoilern zu wollen. Und es geht einfach, und das ist mir erst nachträglich in diesem Film klar geworden, es geht nicht um William Shakespeare. Man versteht nicht unbedingt, dass es William Shakespeare ist. Ich wusste das nur, weil ich mich eingelesen hatte in die Materie. Aber es geht einfach nur um seine Frau vor allem, um die Lebensrealität von ihr. Und man checkt gar nicht, also man ist gar nicht so richtig dabei, wie er so berühmt wird, sondern irgendwann ist er einfach ein relativ erfolgreicher Mensch in dem Film. Aber es geht, man ist fast auch die ganze Zeit bei ihr zu Hause, also bei der Mutter, bei seiner Frau.
Obwohl viel mehr eigentlich auf der eigentlichen Bühne stattfindet.
Ja, also does so it, weißt du?
Naja, does genau, it? Das meine ich ja.
Das ist es halt. Das finde ich so krass. Das ist eine, also es ist eine Frau, die das Drehbuch geschrieben hat, oder es sind 2 Frauen, die das Drehbuch geschrieben haben. Das basiert auf einem sehr erfolgreichen Buch von einer Frau und es hat eine ganz tolle Regisseurin auch gemacht. Also es sind auch einfach 2 Girls, die diesen Schinken quasi aufgearbeitet haben. Und da habe ich gedacht, es geht, also weißt du, William Shakespeare ist so eine der bekanntesten Personen ever. Und trotzdem geht es in diesem Film eigentlich viel mehr, also ist er so die Nebenfigur auf eine Art und Weise, Paul Mescal. Und es hat mich irgendwie, ich dachte, was für eine geile Aufarbeitung von so einer alten Geschichte, weil man ja auch immer so wenig über Frauen weiß, dass man wirklich gedacht hat, nee, wir zeigen ganz präzise, wie eine Geburt abläuft, wie sich die Frau fühlt, wenn der Mann weg ist, wie alleine man sich fühlt und so weiter und so fort. Das hat mich irgendwie wahnsinnig berührt. Und dann dachte ich so, das ist irgendwie so eine feministische Aufarbeitung, zu sagen, Wir schauen es uns einfach aus der Perspektive der Frau an, weil es wäre das Einfachste zu sagen, William Shakespeare, du kannst...
Was hat eigentlich die Frau dazu zu sagen? Wir nee. Haben mal nachgefragt.
Ja, da sind wir doch mal reingegangen.
Ja.
Ja, hat mich auf
ist
jeden
Fall... Ist das auch damals die, der Ansatz von Priscilla gewesen?
Maybe, aber irgendwie, es hat nicht so funktioniert für mich damals.
Ja, Priscilla, ganz kurz, ist die Frau von... Wie hieß er nochmal, der mit der 5?
Elvis Presley.
Elvis Presley gewesen. Ja, und das hat mich damals nicht so berührt. Aber dieser Film hat mich richtig mitgenommen und es war so krass, weil es gibt eine Szene, in der ganz viele Menschen im Film weinen und es gibt, währenddessen hat es angefangen, das Kino zu schniefen. Ich habe geschnieft, der Mensch neben mir hat geschnieft, mein Freund hat geschnieft, die ganzen Reihen und es waren halt echt viele Leute und es wurde geschnieft und ich hatte so einen... Gesi, weißt du, diese Demokratiegefühle, die wir manchmal haben von,
ja.
Egal wie, also so Menschen werden immer Kunst machen und damals, als Shakespeare dann sein Stück Hamlet geschrieben hat, haben Leute dabei im Theater geschnieft vor 500 Jahren und sie schniefen heute noch im Kino. Wisst ihr, was ich meine? Und ich hatte so einen Gedanken von, ach, das ist jetzt so kitschig, ne? Wir starten mal kitschig in die Folge. Ich war so, ach, Kunst verbindet einfach und Menschen werden immer Kunst machen und naja, damit, das wollte ich euch einfach mal als eine kleine Sehempfehlung mit reingeben.
Und weißt du, was so crazy im Kontrast dazu ist? Weil ich habe gerade ein Buch ausgelesen, das heißt I Who Have Never Known Men. Und das ist ein Buch, das ist schon Ende der 90er Jahre erschienen, war da wirklich, hat niemanden interessiert. Und es ist in 2019 nochmal bekannter geworden, weil es ist so ein dystopischer Roman, wo 40 Frauen in einem Gefängnisleben aufwachsen und nicht wissen, was mit denen passiert. Die wissen nicht, sind die noch auf der Erde, die sehen kein Tageslicht und irgendwann brechen die aus. Und eine Person in diesem Gefängnis ist schon in dem Gefängnis geboren und hat deswegen noch nie in menschlicher Society gelebt.
Mhm, krass.
Und hat keine Ahnung, was Männer sind, was Kultur
ist. Oh mein Gott,
Traum. Nichts. Traum. Ja, aber die, Annika, anders als du sagst, die checkt gar nicht menschliche Gefühle. Die checkt gar nicht, warum heult die jetzt? Warum lachen die jetzt? Fühlt sich, also es hat null irgendwie Zugang zu all dem,
sozialem
was du
Austausch,
gerade beschreibst, was uns so menschlich macht. Und das ist auch echt eine Empfehlung. Ist jetzt kein, ich sag mal so, man fühlt sich jetzt nicht unbedingt geil, wenn man es liest. Es ist so ein bisschen Handmaid's Tale-mäßig. Also einfach so eine dystopische Erzählung. Aber es ist so interessant, weil ich habe das Gefühl, in dem Buch gibt es nachher noch einen Abspann von der Publisherin, also von der Person, die das nochmal wiederentdeckt hat, das Buch, und gedacht hat, es ist mega relevant, wir müssen es nochmal rausbringen. Und die schreibt in diesem Kommentar oder in diesem Abspann, dass es so interessant ist, dass diese ganzen Dystopien in unserer Welt jetzt nochmal ein Revival bekommen, weil unsere Welt gerade mäßig untergeht. Und das hast du ja auch mit dem, du warst auch im Theater letzte Woche, Annika, in, wie heißt es nochmal, von Orwell?
1984.
Genau. Und das hat auch so ein Revival. Und all diese Dystopien, die in den 90ern irgendwie geschrieben wurden, wahrscheinlich nach Weltkrieg oder Kalter Krieg, die kommen jetzt alle nochmal back, und zwar vor allem durch so Trump. Und ja, ist sehr spannend auf jeden Fall.
Macht nachdenkend.
Macht extrem.
Also vielleicht dazu anknüpfend, ich war gestern auch im Kino und vielleicht kann ich eure Empfehlungen toppen. Ich habe mir nämlich gestern die 3 Fragezeichen und die Toteninsel angeguckt im Kino.
So, und jetzt, Haki, möchte ich mal wissen, was ist der feministische Approach darüber, ne? Davon.
Gut, dass du fragst. Es wurde ein neuer Charakter unlocked im 3-Fragezeichen-Universum und zwar Bobs neue Flamme, die Hackerin ist und im Rollstuhl sitzt. Und es wird auch ein bisschen, es wird eingebracht, dass es, dass deren Geheimquartier nicht barrierefrei ist. Das ist
ja, good point.
Actual Satz in diesem, also da wird drüber gesprochen. In
Very
Film.
Good. Ich finde ja auch sowieso Bob Andrews, der hatte für mich immer die sexiest Stimme und das war irgendwie so the smarty pant. Das war, also ja, Bob auf die 1, habe ich mich immer schon als so 9-Jährige reingeträumt, wie es wäre, mit Bob Andrews zusammen zu sein.
Ich sag mal so, ich habe noch nie eine einzige 3-Fragezeichen-Folge gehört und ich weiß auch nicht, wer Bob Andrews ist.
Naja, perfekt. Dann können wir ja jetzt in unser eigentliches Thema dann reinstarten.
Annika, was ist dann unser eigentliches Thema?
Wir wollen ja heute über Arbeit und Karriere sprechen. Und in Vorbereitung dessen habe ich mir eine unserer allerersten Folgen angehört, weil wir haben schon mal über dieses Thema gesprochen. Vor genau 2 Jahren, am 14. Februar, also ziemlich genau.
Mein Gott, am Valentinstag.
Ja, very romantic topic war das damals bei uns anscheinend. Und ich finde das so krass, also für alle, die uns damals noch nicht gehört haben, hört doch mal rein. Erstmal merkt man, das war eine unserer, ich glaube, die 4. Folge oder so. Mhm. Wir reden da noch so bedächtig, wir sind noch so freundlich, wir sind noch so gentle miteinander. Wir sind so, wir siezen uns quasi so vom Vibe, ja. Und wenn man jetzt, sich jetzt so eine Folge anhört, wo wir so sagen, so Arschlecken, so.
Mhm. Schwanz im Maul zum Beispiel.
Schwanz im Maul, ja. So. Dann denkt man, na, hat sich in den 2 Jahren, haben wir uns ein bisschen zu wohl hier gefühlt, ne? Mhm. Das war so meine erste Beobachtung.
Was die Leute nicht wissen, ist, dass wir uns ja siezen abseits des Podcasts.
Genau, das passiert ja sowieso. Frau Demes. Ja. Ne? Was ich aber spannend finde, ist, dass wir ganz viel über unseren Werdegang so sprechen. Also hört doch gerne mal rein, wenn ihr das noch nicht gehört habt, was wir überhaupt machen. Ich als Journalistin, Gesine als Content Creatorin und wie wir so da hingekommen sind, was so die Struggles waren. Ganz spannend. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass seitdem wieder sehr viel passiert ist in den letzten 2 Jahren. Deshalb haben wir gedacht, ist doch ein guter Anlass zu sagen, Leute, Arbeit, Karriere ist doch ein fluides Thema. Das ändert sich doch mal mit der Zeit. Können wir doch nochmal reinstarten. Und deshalb wollte ich dich fragen, Gesi, weil darüber haben wir in der Folge damals nicht gesprochen. Warum wolltest du werden, was du damals werden wolltest? Beziehungsweise, was machst du jetzt?
Ich habe gedacht, ich kann es mir einfach machen und ich kann nochmal genau über das sprechen, was wir in der Folge auch gesprochen haben, weil ich habe es nämlich schon wieder vergessen.
Nee, so einfach machen wir es nicht.
Oh Mann.
Nee, okay. Leute, wir wollen euch doch hier einen neuen Mehrwert bieten. Hör mal.
Okay, also du fragst mich, warum bin ich, wollte ich das werden, was du ich damals heute werden bin, wolltest. Beziehungsweise was ich
du bist
damals
ja in
wollte.
Die, du bist ja damals in die Modebranche reingegangen, ne?
Ja, aber das war nicht, der Ansatz war quasi, ich in der Schule musste mir überlegen, was will ich werden, ne? Ich in der Schule, ich hatte ja schon immer so ein bisschen Geltungsdrang und ich dachte so, hab ja damals schon angefangen, so Blogs zu schreiben und so. Die wurden dann,
I love it.
Die,
das ist so geil.
Gibt es immer noch, wenn man weiß, wonach man suchen muss, aber ihr werdet es eh nicht finden. Ich habe es letztens gesucht und es war iconic. Aber es war auch schlimm und gleichzeitig iconic, weil, muss ich jetzt nicht weiter reingehen, aber irgendwann wurde das geleakt bei uns in der Schule, dass ich einen Blog schreibe. Und dann
dein Blog wurde geleakt?
Naja, die... naja, ich habe das immer so für mich gemacht und war so am Connecten mit anderen Bloggerinnen, aber das war so ein bisschen wie so eine geheime Personality, die ich hatte, die ich bin damals schon quasi in eine andere Welt geflohen, weil ich mich in meiner Welt, in Rede oder in Bocholt, im Münsterland, irgendwie nicht so richtig vollkommen wohlgefühlt habe. Ich konnte eine Seite nicht ausleben und zwar die, in der ich so getan habe, als wäre mein Leben auch wichtig.
Weißt du was? Und da sind wir wieder bei Shakespeare, weil Shakespeare als der damals, heute okay. Sind wir alle so, ich will schreiben, ich will Kunst machen, ich will so ein Wicht werden wie Shakespeare, ja, so viel führen und so. Aber der war, zu seinen Lebzeiten waren ja so Leute wie der, die Kunst gemacht haben, waren ja weirde Typen. Die waren weird as fuck. Es war richtig, es hat so richtig Mut gekostet. Deshalb ist es ja auch so groß, dass es Shakespeare war. Und bei so Content-Creatern, um die Brücke einmal zu schlagen, ihr wart, ich sag jetzt mal ihr, zeig mal mit dem Finger gerade auf dich, Gesina, ihr wart vor 15 Jahren auch die Weirdos.
Ja, komplett.
Vor 15 Jahren zu sagen, ich mache einen Blog. Und aber natürlich, damals hat man sowas nämlich immer heimlich gemacht, weil es sau peinlich war. Und jetzt ist man ja so, hey Leute, habt eine neue Insta-Seite, folgt mal alle rein. So irgendwie, die Hürde ist viel kleiner. Aber vor, keine Ahnung, wie alt warst du da? Vor 15 Jahren oder so, vielleicht sogar noch länger.
Ich habe 14 Jahre Instagram. Mhm. Jetzt, 2012 ging es los. Und meinen Blog hatte ich, glaube ich, 2009 oder 2010.
Dicker, das ist so lange her. Da hätte ich mich niemals getraut. Also ich hätte es auch mega heimlich gemacht.
Ja.
Okay, es wurde geleakt.
Halt, war dann ein totaler, für mich, mein soziales Ende bei uns auf der Schule. Nein, natürlich nicht, aber für eine kurze Zeit wurde sich dann halt darüber lustig gemacht.
Ja.
Mann, ey. Und dann habe ich es nur noch undercover gemacht. Und zwar im Namen meiner besten Freundin. jedenfalls wurde da schon so, glaube ich, ein bisschen der Grundstein gelegt, dass ich irgendwie auch gerne Geschichten erzähle und einfach gerne von meinem Tag erzähle und mir Gedanken darüber mache, wie schreibe ich das, was ich erlebt habe, nieder, ohne einen großen literarischen Anspruch zu haben. Weil, ich bin halt irgendwie, bin halt auch nur eine Frau vom Volk, so mäßig. So, ich habe nie gute Noten geschrieben. Ich konnte nicht so richtig gut schreiben. Ich konnte immer nur gut über mich reden.
Das Buch kommt übrigens am 13. März raus, für alle, die es vorbestellen möchten.
Ist verlinkt in den Shownotes.
Zitat Kachel Gesina, ich konnte noch nie so richtig gut schreiben. Das wird dann, ja, perfekt. Ich glaube, ich habe damals gar nicht, da gab es diesen Beruf noch nicht. Ne? Und ich finde es auch immer noch strange, das überhaupt heute Beruf zu nennen, weil das so, das ist ja bei mir total aus einer Intrinsik entstanden, aus einem Hobby. Und die wenigsten Leute, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das raten würde, aus einem Beruf ein Hobby zu machen, weil das ist nicht immer geil. Aber als ich damals, wie gesagt, dann auf der Suche war nach der großen Frage, was kann ich werden, war mir aber schon so ein bisschen klar, ich möchte irgendwie auf irgendeine Art in was Kreatives, irgendwas mit Medien. Das war wirklich die Headline, irgendwas mit Medien. Ich bin dann auch zur Berufsberatung gegangen, da kam dann raus irgendwas mit Kultur oder was weiß ich. Der Grund dafür, dass die Leute mir immer geraten haben, irgendwas mit Kultur zu machen, war einfach, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Das hat denen schon gereicht. Ja, und dann habe ich halt irgendwie was gesucht, wo irgendeinen Studiengang gesucht, war auch irgendwie ganz klar, dass ich studieren möchte, muss. Weil das, glaube ich, auch ein bisschen ein Abgrenzungsprozess vielleicht von meinen Eltern war. Ich wollte nicht so werden wie meine Eltern, was jetzt total gemein klingt, weil heute schaue ich auf meine Eltern zurück und denke so, cool, was ihr geleistet habt. Aber irgendwie habe ich mich damals immer für den Beruf meiner Eltern auch geschämt. Meine Mama ist Altenpflegerin und mein Papa Maurer. Und ich war halt umgeben in der Schule von, weiß nicht, da waren, ich weiß nicht, ob da jetzt unbedingt viele Akademiker waren, aber schon die Akademiker hatten immer den tollsten Ruf. Und deswegen wollte ich auch irgendwie studieren. Aber was ich studieren wollte, kein Plan, und deswegen habe ich mich random mit meinem Schnitt, der auch jetzt nicht sonderlich gut war, auf das beworben. Vieles war einfach, was NC-frei war, und habe gehofft, dass ich irgendwo reinrutsche. Und dann bin ich halt reingerutscht in meinen Studiengang Niederlande-Deutschland-Studien, wo ein Fach von 5 Fächern Medien- und Kommunikationswissenschaften war. Und darauf habe ich mich dann später spezialisiert, als ich dann im Auslandssemester und so weiter war. Aber ich war schon vor allem lost und habe so ein bisschen dann auch mit meinem Studium ein grobes Feld gesucht, in dem ich dann noch einen Raum habe, mich zu finden.
Ja, wo es noch nicht so mega konkret ist, ne? Wo man noch nicht weiß, ich werde jetzt
interdisziplinär.
Dann, ja, ich werde dann nicht, muss nicht Biolehrerin werden, weil ich Bio auf Lehramt studiere. Aber hattest du nicht damals irgendwie so ein Bild von, keine Ahnung, du hast Der Teufel trägt Prada geschaut und warst so, das könnte ich auch werden. Also weißt du, so hast du dich nicht in solche Sachen reingeträumt? Oder, also gab es das nicht? Ist schon so lange her, ne?
Ich glaube schon, dass die Zeit, in der ich mich mit Jobsuche befassen musste, nach dem Abi, wirklich genau die Zeit war, wo Instagram losging, wo eine Caro Dauer und so weiter groß wurden. Und ich diese Fashion-Welt schon irgendwie interessant fand. Da habe ich auch viel Gossip Girl geglotzt. Ich weiß schon, dass ich mich auch einmal beworben habe beim Bocholter Report. Also das ist unsere regionale Zeitung, weil ich dachte, ah ja, vielleicht kann man da auch hin. Da habe ich aber nichts bekommen. Ich würde so gerne mein Anschreiben nochmal lesen. aber nee, ich glaube, ich hatte auch nicht so, ich habe immer nicht so richtig getraut, für mich selbst zu träumen, sondern ich habe zum Beispiel immer für Lotte geträumt, also für meine beste Freundin. Und das hatte, glaube ich, auch einfach damit zu tun, dass ich dachte, dass ich nicht schön genug bin für diese Welt. Mhm. Und deswegen lieber im Hintergrund gearbeitet habe. Also ich habe immer gerne dann fotografiert von den, also ich habe die Leute. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht kann ich ja dann im Hintergrund arbeiten oder die Texte schreiben oder aber Hauptsache nicht vor der Kamera stehen. Aber ich glaube, das hing viel damit zusammen, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht so wie die Mädels, die ich da im Internet sehe. Und heute ist das ja zum Glück, bin ich eine von diesen Mädels im Internet, die immer noch normschön ist natürlich, aber vielleicht mehr ist, als nur schön aussieht. Und was, und das soll gar nicht heißen, dass Frauen, die schön aussehen, sonst im Internet sonst nichts drauf haben. Aber ich habe gedacht, das wäre das Einzige, was ich haben muss, um mir einen Platz in dieser Welt zu verschaffen. Aber ja, ich habe mich nicht so richtig getraut zu träumen, weil ich immer schon dachte, ich passe nicht 100% in diese Welt rein. Ich kann Facilitator sein für Leute, die in diese Welt reinpassen und mir dadurch irgendwie so einen kleinen Keks von diesem Kuchen oder ein kleines Stückchen von diesem Kuchen abschneiden. Deswegen bin ich ja dann, glaube ich, auch ins Fashion-Marketing und so gegangen, weil ich dachte, ich finde diese ganze Mode-, Beauty-, Fashion-Welt schon sau interessant und begehrenswert. Aber ich kann selbst kein Teil davon sein, also werde ich Facilitator von diesem Teil.
Facilitator heißt in dem Zuge? Damit auch meine Mama hier mitkommt. Die sagt immer, sie muss dann googeln. Das wollen wir jetzt mal ersparen. Gesina googelt gerade das Wort, was sie jetzt 5-mal benutzt hat, ganz kurz. Gut, dass wir das nochmal nachchecken, fact-checken.
Hier steht ein Facilitator, dass ich das wirklich googeln muss. Ein Facilitator ist eine Person, die den Prozess einer Gruppe, zum Beispiel in Meetings, Workshops, unterstützt, um die Kommunikation zu fördern, Ziele zu erreichen und die Zusammenarbeit zu erleichtern, ohne selbst inhaltlich Partei zu ergreifen.
Ah, okay. Das heißt, ich wusste nämlich auch nicht, was das ist.
Aber ich helfe anderen im Vordergrund zu stehen. Ah ja. Ja, wie gesagt, ich wollte anderen helfen zu scheinen, weil ich mich selbst nicht getraut habe zu scheinen.
Und wann kam dann der Switch? Weil du hast dann ja auch schon während du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Job gemacht hast, ja auch angefangen Content zu machen. Und da ist es, das ist ja genau das Gegenteil dann. Also da kam dann ja irgendwann so der Switch, ja, oder?
Ich glaube, das ist aber, das hat angefangen mit, ich habe dann viel Instagram gemacht und habe da auch viel schöne Fotos gepostet. Ich habe auch, das war in einer Zeit, in der ich nicht sehr lieb zu mir war, in der ich mich selbst krass optimiert habe, um in dieses Bild zu passen. Und dann kam auf einmal TikTok. Und TikTok war auf einmal nicht mehr nur schöne Bilder, sondern es war Storytelling. Und da konnte man Videos hochladen und da konnte man was sagen. Und das war wirklich in meinem Kopf so für mich auch das erste Mal, das, was ich nicht habe, was alle anderen Mädels auf Instagram haben und weswegen sie auch bekannt sind auf Instagram, und zwar schön sein, das kann ich jetzt unterfüttern mit Geschichten erzählen und mit meine Gefühle teilen und vielleicht irgendwie kreative Videos zusammenschneiden. Und das hat dem irgendwie so eine andere Dimension gegeben, wo ich nicht nur schön aussehen musste, sondern, wie gesagt, was erzählen kann. Jetzt bin ich ja hier und jetzt mache ich ja hier das, was ich mache. Und auf eine Art hast du ja jetzt nach Jahren ein ähnliches Podium für dich gefunden. Zumindest das, was du machst, also den Journalismus auch über Social Media irgendwie so eine andere Form zu geben. Aber du hast du dir also auch mit 12 schon erträumt, einen Blog zu schreiben und Influencerin zu werden?
Nee, gar nicht. Das war irgendwie auch gar nicht in meiner Lebensrealität, war das irgendwie, ich kannte niemanden, der das gemacht hat. Ich kannte auch niemanden, der auf Instagram Sachen gepostet hat. Also in meinem Umfeld hat das wirklich keine Person hat irgendwie Social Media gemacht, bis ich ausgezogen bin. Vielleicht habe ich das in der Uni das erste Mal mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal das so Berührungspunkte damit hatte. Ich hatte damals ganz kurz auch mit Jane, meiner besten Freundin aus der Heimat, einen Blog. Wirklich mini kurz, weil ich auch einfach so eine Plattform habe. Ich glaube, wir haben uns den irgendwann mal wiedergefunden. Ich müsste nochmal nachfragen. Ich glaube, ich wollte auch eine Plattform haben, wo ich Sachen erzähle, auch, glaube ich, aus einer Art von Geltungsdrang. Aber mir war das, glaube ich, weniger, also ich wollte einfach in die Medien. Ich wollte einfach so dahin. Ich glaube, das war mir gar nicht so wichtig. Ich hatte, glaube ich, gar nicht so viel über mich zu erzählen, ehrlich gesagt. Aber ja, vielleicht eigentlich eine ähnliche Intrinsik wie du, bloß ich habe mich wahrscheinlich einfach nicht so richtig getraut. So, ich wollte auch nicht, dass jemand das komisch findet oder so, ne? Aber ich wusste ja anders als du schon ganz, ganz früh, was ich werden wollte. Und das finde ich so spannend, weil jetzt so 15 Jahre später mache ich Social Media, um das, ne, um irgendwie als Journalistin arbeiten zu können. Und mittlerweile sehen mich viele Leute gar nicht mehr als Journalistin, sondern vor allem als Content Creatorin. Und mein Berufsfeld ändert sich gerade extrem dadurch, was ich total spannend finde, womit ich auch manchmal immer wieder hadere. Aber ja, ich glaube, es war wirklich so, ich wollte damals Journalistin werden, um in die große, weite Welt, um andere Dinge zu sehen. Ich wusste, das Leben, wie ich das so in Reisdorf kannte, das wollte ich einfach nicht. Ich habe keine Person gesehen, die einen Job hatte, den ich so richtig spannend fand.
Also außer, du wolltest auch nicht zu den Kieler Nachrichten?
Doch, das hätte ich mir vorstellen können, aber ich kannte da niemanden. Ich kannte niemanden, der da war. Also ich kannte keine Journalistin in meinem Umfeld. So, ich kannte halt die Leute aus dem Fernsehen. Und da war ich so, boah, das sieht so krass aus, was die machen, so spannend. Also das war mein Berührungspunkt. Und ich glaube, ich war einfach von meinem Umfeld, war ich einfach, ich war nicht so inspiriert da. Und es gab aber die Stiefmutter von einer Freundin von mir, die war Pressesprecherin im Ministerium damals in Schleswig-Holstein. Und da dachte ich so, das finde ich spannend, Pressesprecherin. Das war so eine der wenigen Personen, wo ich dachte, das könnte ich mir vorstellen. Nicht, weil, keine Ahnung, ich habe ja halt nie gedacht, ich könnte auch Krankenpflegerin wie meine Mutter werden. Das war einfach nie auf der Agenda oder Polizistin oder Lehrerin. Habe ich mir halt, ich habe mich da irgendwie nie reingeträumt. Und jetzt finde ich das so spannend, weil ich glaube, ich ziemlich viel davon schon gemacht habe, was ich früher unbedingt hätte machen wollen. Und jetzt aber so die Erkenntnis ist von, oh, das ist nichts mit Ankommen. Ich will schon wieder irgendwann wieder was anderes machen. Ich träume mich trotzdem wieder in irgendeine Lebensrealität, die schon wieder weit weg ist von der, in der ich jetzt bin, obwohl ich doch eigentlich das mache, was ich in mir immer erträumt habe. Und das finde ich irgendwie total krass, mit jetzt 30 zu checken. Ja, Mann, ich bin da halt nicht fertig. Und es wird immer wieder die nächste Herausforderung kommen. Und es gibt halt gerade nie so einen Status quo, auf den ich mich so ausruhe. Und jetzt bin ich das einfach erstmal die nächsten 5 Jahre. Und das ist auch einfach so selbst gewählt. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren ein bisschen den Traum von der klassischen Journalistin einfach an den Haken gehangen. Und ich glaube, das tut mir sehr gut, Träume wegzulegen, zu sagen, ich träume das einfach nicht mehr, ich muss das nicht mehr werden. Und ich glaube, es kommen jetzt so ein paar neue Träume aufs Tableau. Ich mache ja auch Kunst und ich bin so, oh, ich würde es irgendwie richtig geil finden, Space zu haben, wo ich Kunst mache und dann können sich dort Leute treffen. So, dann kann man da zusammen Kunstkurse machen. In der Welt bin ich dann auch vielleicht immer noch Journalistin oder Moderatorin oder habe einen Podcast, aber ich träume mir das auch, dass einfach wieder so neue Träume auf der Platte stehen, aber das finde ich auch aufregend. Das finde ich aber auch sau anstrengend, weil so wie viel ich darüber nachdenke, was will ich als nächstes werden? Ich bin so, oh, ich bin doch schon was. Warum?
Ich habe eine Zeit lang gehabt, in der ich hatte irgendwie das Glück vielleicht auch, dass immer irgendwie was kam, womit ich dann irgendwie okay war oder worin ich mich dann auch zurechtfinden konnte. Aber ich glaube, das liegt auch irgendwie daran, dass mein Hauptmotivator bei der Arbeit immer war, eine geile Zeit mit dem Team zu haben, das da ist.
Also ja, du bist so ein bisschen auch Feelgood-Managerin in so einem Team, ne? Kann ich mir
vorstellen. Ich bin dann so Feelgood-Managerin, ich bin Clown. Ich habe letzte Woche ja, ich komme jetzt gerade von der zweiten Woche Wanderführerin-Ausbildung und da haben wir Werwolf gespielt. Wer kennt's nicht? Doch, man kennt's, ne? Jeder kennt Werwolf, ne?
Ja.
Und ich bin einfach so fucking schlecht in diesem Spiel, weil ich immer verdächtigt werde, weil ich einfach eine große Klappe habe. Weißt du, weil ich bin dann alle gucken, 40 Leute gucken sich im Kreis an, niemand sagt was. Na klar bin ich die Erste, die was sagt. Wer wird dann verdächtig? Ich, weil ich was sage. Aber ich kann Stille nicht so richtig gut aushalten, aber ich weiß dann auch so, alle haben eine bessere Zeit, wenn ich hier abgagge. Wenn ich jetzt so tue, als würde ich hinter diesem Tisch gerade eine Treppe runterlaufen. Weißt du so, ich mache dann halt einfach einen kleinen Clown. Ich beneide immer die Leute, die, wie du, Annika, die so eine Passion haben. Und gleichzeitig, wenn man so diesen einen Traum hat oder diese eine Passion, dann ist die Fallhöhe auch größer, wenn man diesen Traum oder dieses Ziel nicht erreicht. Weiß ich, also, und gleichzeitig hat man aber auch einen Antrieb. Also,
ja.
Es ist so, ich glaube, es ist irgendwas dazwischen, aber ich habe so gemerkt, für mich ist ein Job immer fein gewesen, ich bin immer gerne ins Büro eigentlich gegangen, weil wenn die Leute, mit denen ich da abhänge, wenn ich mit denen eine gute Zeit habe. Und für mich war zum Beispiel auch, anders als bei Epi, der ist komplett anders gewesen, für den war Arbeit immer, ich gehe zur Arbeit, um Geld zu verdienen und dann gehe ich wieder nach Hause und da mache ich dann mein Privatleben weiter. Aber für mich war Arbeit und Privatleben immer connected. Ich habe immer gerne nach der Arbeit auch mit den Leuten abgehangen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich habe auch über die Arbeit vor allem alle meine Freunde kennengelernt. Victoria, mit der ich jetzt zusammen wohne, habe ich auch über die Arbeit kennengelernt. Dich, Annika, habe ich auch über die Arbeit kennengelernt. Stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, vor allem, wenn man in neue Städte zieht, wie soll man anders auch Leute kennenlernen? Außer über Bumble Friends oder über Hobbys oder halt über Arbeit.
Voll. Und ich glaube, das ist unabhängig von der Medienbubble, dass es einfach so super viel passiert. So Ärztinnen sind ganz oft mit Ärztinnen befreundet und so weiter und so fort. Ne? Und diesen Antrieb, den ich zum Beispiel habe, der ist, den empfinde ich als großes Geschenk, weil ich andere Leute sehe, oder auch so, hätten wir uns damals gekannt, Gysi, dann hätte ich immer so, hättest du mir erzählt, oh, ich weiß nicht, was ich werden soll. Innerlich habe ich bei solchen Konversationen immer gedacht, puh, Gott sei Dank, diese Frage stelle ich mir nicht.
Mhm.
Und das hat mir echt viel erleichtert, weil ich hatte da nicht so Findung, wer bin ich, was will ich sein, wer will ich werden. Ich hatte immer so Bilder im Kopf. Aber das ist genau das, was du sagst, die Fallhöhe ist sehr groß, wenn man nicht dann, wenn man denkt, da will ich ja hinkommen, aber ich komme da irgendwie nicht hin. Mhm. Und ich glaube, damit strugglen auch viele Leute, vielleicht auch Menschen, die hier gerade zuhören, die so sagen, sei es, ich möchte Journalistin werden, aber es kommt mir so weit weg vor. Wie schaffe ich das? Oder ne? So bei manchen Berufsbildern ist das, glaube ich, einfach sau schwer. Und die Träume sind aber sehr groß, weil man natürlich, weil manche Berufe viel mehr eine Außenwirkung haben, weil sie viel präsenter irgendwie so in den Medien sind, ne? Und ich bin auch daran gescheitert die letzten 2 Jahre. Ich meine, ihr habt das oft live mitbekommen, wie wirklich meine Träume zerplatzt sind, weil ich Jobabsagen auch, ne, immer noch, also auch immer noch bekomme ich Jobabsagen im Sinne von, ich bewerbe mich auf Jobs, ich bewerbe mich für Castings, etc. Und ich kriege Absagen. Und das ist dann immer wieder das Gefühl gewesen, fuck, ich werde diesen Traum niemals schaffen. Was auch immer der Traum ist, Leute, ich weiß es ja selber nicht. Aber das stimmt, die Fallhöhe ist groß und deshalb waren auch manche Enttäuschungen schon riesig.
Und jetzt hast du dann quasi über die Jahre dann deinen Traum angepasst?
Oder ich bin auch immer noch dabei, oder? Ich bin auch immer noch dabei. Ja. Irgendwie sowas wie jetzt zum Beispiel, wo wir dieses Buch geschrieben haben, bin ich so, kann ich mich da reinträumen zu denken, hä, vielleicht wäre ich auch noch Buchautorin, also so, das wird vielleicht noch ein größerer Teil meines Jobs und ich träume mich gerade in eine neue Jobrealität rein, weil mir das einfach unfassbar Spaß gemacht hat. Und dieses Gefühl von, ich wollte immer unbedingt die Moderatorin der Sportschau werden, diesen Traum, den träume ich einfach nicht mehr, der hat sich so von selber ein bisschen ausgeträumt. Und ja, deshalb habe ich das Gefühl, ich passe den monatlich an. Auch weil ich zu viel drüber nachdenke. Auch nicht immer gut. Da wünsche ich mir auch manchmal, wie ein Appy zu sein, der sagt so, ich arbeite, um Geld zu haben und in meiner Freizeit mache ich das und das. Ich denke in meiner Freizeit sehr viel über meinen Job nach und auch dadurch über mich. Und ich finde so dieses ganze Introspektion und so, das hat auch eine Grenze. Also es ist auch nicht gesund, die ganze Zeit drüber nachzudenken, wer will ich sein? Was will ich werden? Weil, Dicker, es gibt echt wichtigere Dinge im Leben, so, ne? Und trotzdem ist es natürlich ein großes Thema für Identität und so. Aber ja, manchmal hätte ich mir in den letzten 3 Jahren, glaube ich, gewünscht, dass dieser Wunsch nach diese Identitätssuche ein bisschen kleiner wäre. Weil ich auch weiß, es gibt wichtigere Themen im Leben als der Job.
Das ist einfach so ein bisschen eine Krankheit unserer Generation, ne? Also wenn man sich so mit unseren Eltern unterhält, ich glaube, mein Papa zum Beispiel war Maurer und sein Papa war auch Maurer und sein Bruder ist auch Maurer gewesen. Und da wurde einem halt, da gab es halt quasi eine Identifikationsperson. Da gab es keine Berufsberatung, da gab es kein Social Media, da gab es nicht hier und da mal einen Zuschuss beantragen für jenes und das Studieren. Die schauen bestimmt auf unsere Generation und denken so, euch liegt die Welt zu Füßen, ihr könnt alles werden, was ihr wollt und jetzt jammert ihr rum. Und gleichzeitig ist so diese alles ist möglich Einstellung so krass erdrückend, weil das ja bedeutet, dass ein Job viel mehr ist als Mittel zum Zweck. Dass das die totale Erfüllung sein muss, dass man seinen Traumjob finden muss. Und ich glaube, so viele Menschen, die meisten Menschen, gehen zur Arbeit, um abends sich Essen auf den Tisch stellen zu können.
Die meisten Menschen haben keinen Traumjob. Die haben nicht ihren Traumjob, glaube ich, oder?
Ich habe keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen zur Arbeit gehen und dass sie sich nie die Frage gestellt haben, was ein Traumjob überhaupt ist und dass sie einfach trotzdem gerne zur Arbeit gehen. Also ich glaube, es gibt doch was dazwischen als zur Arbeit gehen und Traumjob.
Ja, stimmt mal ab, das würde mich total interessieren, stimmt mal hier unten ab bei uns im Podcast. Würdet ihr sagen, ihr macht gerade einen euren Traumjob oder nicht? Das würde ich interessant finden.
Ich zum Beispiel, ich habe keinen Traumjob.
Ja.
Mein Traumjob ist, oder mein Anspruch an die Zeit, die ich in Arbeit investiere, ist das, mit Menschen zu machen, mit denen ich Spaß habe. Und manchmal, wie gesagt, macht mich das traurig, dass ich antriebslos bin und keine Passion habe. Und dann sagen Leute aber von außen, ja, aber du gehst doch mega gerne wandern. Aber ich habe das Gefühl, nichts, was ich mache, mache ich 100%ig passioniert. Aber alles, was ich mache, mache ich gerne, wenn ich es mit netten Menschen mache.
Ja, stimmt.
Und das ist bei mir so das absolute Auswahlkriterium, weil ich habe auch beim Getränkemarkt eine gute Zeit gehabt, als ich da mit meinen Kollegen mir einen abgegaggt habe.
Ich auch bei C&A, stimmt. Das ist vielleicht auch manchmal die größere Frage bei so Jobauswahl, ne? Von, ist mir das eigentlich richtig wichtig, ein geiles Team zu haben? Dann vielleicht eher danach sich orientieren, ne?
Und gleichzeitig. Ich hab aber, red mal weiter.
Gleichzeitig finde ich aber, dass Leute ja von außen deinen Job, also als Content Creatorin, gut situiert zu sein, als mega Traumjob so wahrnehmen. Weißt du, was ich meine? Dass wenn du jetzt einen anderen Job machen würdest, in dem du nicht happy wärst, dann wäre das vielleicht dein Traumjob, wenn du den noch nicht hättest. Dann wärst du so, boah, Content Creatorin wäre echt geil, weil das sieht irgendwie so aus nach
Highlife.
Highlife, so, weißt
ja,
du?
Ja, ich wäre quasi dafür bezahlt, ja auch, das zu machen, was ich gerne mache. Und ob ich jetzt am Ende des Tages mit diesem Job, den ich jetzt gerade mache, glücklicher bin als mit meinem 40-Stunden-Job bei Zalando damals, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, wenn ich das jetzt wirklich miteinander vergleichen würde, dann hätte mir mein 40-Stunden-Job mehr Spaß gemacht. Ich wäre erfüllter gewesen in dem Konstrukt, in dem ich gearbeitet habe, und zwar 5-mal die Woche ins Büro zu gehen, um da mit netten Menschen abzuhängen. Weniger zu arbeiten, aber alleine zu arbeiten. Und ich glaube, für mich persönlich wäre die perfekte Mitte, weniger in dem 40-Stunden-Job zu arbeiten. Also
ja,
zum Beispiel 4 Tage oder 5 Tage und nur 6 Stunden. Weißt du? Aber dass da einfach, dass ich trotzdem immer noch diese Routine habe, mit Menschen zusammenkomme, gemeinsam in einem Team an etwas arbeite, ob ich da, also ob da, am besten sollte das schon mit meinen Werten zu, irgendwie, sollte
zusammengehen.
Sich das mit meinen Werten, genau, zusammengehen. Ob ich die Welt jetzt wirklich in diesem Job verbessere, wäre schön, aber so Routine zu haben mit netten Menschen, ein bisschen weniger davon als 40 Stunden und dann immer noch Zeit für Freizeit zu haben, das wäre, glaube ich, für mich das perfekteste Szenario.
Und ich glaube, wir sprechen auch darüber, weil uns beiden durch das letzte Jahr, auch dadurch, dass du nach München gezogen bist und wir jeweils so ja auch ganz viel im Team zusammenarbeiten und jetzt auf einmal sitzen wir beide als für Freelancerin voll viel alleine zu Hause, merke ich auch so, warte, stopp. Ja, ich mache gerade Traumjobs, in Anführungszeichen, aber ich bin so viel dabei alleine, deshalb ist es gerade nicht mein Traumjob. Das finde ich total eine krasse Erkenntnis, weil ich daran, das ist zum Beispiel etwas, was mich gerade so viel rumtreibt. Wir haben dazu auch einen Community-Tag bekommen von Clara, habe in Bezug auf meine Selbstständigkeit vor allem Sorge vor Einsamkeit. Und ich kann diese Sorge total nachvollziehen, weil ich mich manchmal in meiner Selbstständigkeit einsam fühle. Vor allem jetzt, weil wir haben ja auch oft, wenn wir dann zusammengearbeitet haben, haben ja nicht an denselben Sachen gearbeitet, also wir haben ja nicht zusammengearbeitet, aber dieses, wir haben zusammen in einem Raum gearbeitet, das vermisse ich. Ich vermisse das, an einem Ort sein mit Menschen, und ich bin so, ah, das muss ich mir, weil ich habe gerade diese Einsamkeit an manchen Tagen, bin so, das muss ich mir irgendwie wieder selber schaffen, und ich überlege gerade, wie kann ich das machen? Was für ein Coworking Space? Muss ich selber sowas eröffnen oder keine Ahnung? Aber ich glaube, das ist etwas, was viele Selbstständige erleben, und das ist auch irgendwie so, ja, das ist wirklich a thing, und ich merke das auch gerade eigentlich richtig das erste Mal, so das letzte Dreivierteljahr, und die einzige Person, die daran was ändern kann, bin ich selber, weil ich mich einsam fühle. Das heißt, sind wieder die Räume suchen, wo man das nicht tut. So.
Ich habe damals ein Jobcoaching ja gemacht, als ich arbeitslos war nach Zalando. In der Berufsberatung hat meine Coachin auch so zu mir gesagt, weil das war das, was ich auch angesprochen habe, das war nämlich auch das, was ich angesprochen habe. Ich habe Angst vor dem Alleinesein. Ich arbeite am liebsten im Team. Und sie war so, Gesina, wer sagt denn, dass du alleine sein musst? Aber du bist die einzige Person, die den Arsch hochbekommen muss mäßig, um sich irgendwie KollegInnen oder ein Coworking Space. Es gibt auch viele Networks, in denen sich Freelancer treffen. Aber das ist genauso wie ich an Weihnachten denkend, ich habe noch gar keine Weihnacht, warum verspüre ich keine Weihnachtsstimmung? Weil ich auch meinen Arsch nicht hochbekommen habe, um es mir gegen weihnachtlich zu schmücken oder mal auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.
Ja. Werbung. Schatz, ich muss dir unbedingt erzählen, ich habe das perfekte Buch für den Sommer gefunden. Das ist genau mein Cup of Tea. Also es geht um Sommer in Frankreich, Kunst und Liebe. Also wenn das keine Stichwörter sind, wo mein Herz höher schlägt, ne? Hacki würde jetzt sagen, dass ich bin ja auch so eine Frankophile. Das hast du bestimmt auch schon mal auf Insta gesehen. Das heißt Weißer Sommer von Eva Bramschüfer. Kennst du?
Die macht doch so Book-Rezensionen, oder?
Ja, genau, richtig.
Ich habe das überall ehrlicherweise gesehen. Und das Cover sieht extrem geil aus. Und das habe ich mir auch schon auf meine Leseliste gepackt. Aber ich glaube, ich werde es mal hören dieses Mal. Es ist mal wieder an der Zeit, ein geiles Buch zu hören.
Ja, das kann man ja auch bei BookBeat, ne?
Das ist richtig. Ich habe aber gerade auf BookBeat angefangen, Yesteryear zu hören. Das war nämlich überall in meinem Feed. Da geht es nämlich um eine Influencerin, die ein scheinbar perfektes Tradwife-Leben auf einer Farm inszeniert. Und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich habe aber noch 12 Hörstunden vor mir und das sind irgendwie 14. Also,
Ich liebe das ja, ne? So, wenn man weiß, oh, ich habe ein geiles Hörbuch und ich habe noch ein bisschen was vor mir. So, ne? Ich höre das ja auch manchmal zum Einschlafen. Da darf es natürlich nicht so spannend sein, weil sonst kann ich nicht einschlafen, wer kennt. Aber ich verbringe gerade so viel Zeit mit mir allein in der Bude und da habe ich halt auch immer gerne ein Hörbuch auf den Ohren.
Ja, ich musste ja in letzter Zeit auch öfter mal alleine auf dem Berg, um zu trainieren für die Prüfung. Und da hat mich auch öfter ein Hörbuch begleitet, weil ich habe manchmal so Momente, wenn ich alleine wandern bin, dass ich mich doch ein bisschen alleine fühle, wenn es gruselig ist.
Ja,
und dann mag ich es ganz gern, mich abzulenken. Und die Gerüchte sind tatsächlich wahr. Ich lasse mich dann doch ganz gerne mal dauerbeschallen.
Ja, du, würde ich jetzt sagen, ist in Ordnung. Vor allem, wenn es ein geiles Buch ist. Mhm. Also, wenn man ein geiles Hörbuch hat und dann kann man in so eine Geschichte reindiven. Mm. Oh, ich liebe das einfach. Mm. Ne? Wenn ihr BookBeat jetzt noch nicht kennt, dann könnt ihr es mit dem Code ZWANNI26 ZWANNI26 für 90 Tage kostenlos testen.
Alles kleingeschrieben, oder?
ZWANNI kleingeschrieben.
Perfekt. Und da bekommt ihr 40 Hörstunden und je nachdem, wie lang die Bücher sind, könnt ihr da auch einige echt weghören. Zum ersten Mal funktioniert der Code auch, wenn ihr seit 6 Monaten kein aktives Abo hattet. Das war vorher immer nur für Personen, die sich noch nie angemeldet haben. Und deswegen, falls ihr jetzt seit 6 Monaten nicht mehr auf BookBeat wart, könnt ihr den Code auch einlösen.
Ja, und da würde ich auch mal sagen, speaking of zum ersten Mal, ein bisschen Eigenwerbung. Unser Buch könnt ihr dann nämlich auch hören. Na, Gesina?
Perfekt. Wir haben ein
Buch geschrieben, oder? Erinnerst du dich dran?
Mm, war toll.
Weißt du das noch?
Wir beiden.
Und BookBeat ist wirklich euer perfekter Begleiter für den Sommer. Bei BookBeat kann man über 1 Million Hörbücher und E-Books streamen.
Also jetzt mit dem Code 2026 kleingeschrieben. Austesten und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes.
Viel Spaß beim Hören.
Werbung Ende.
Ja. Oh, und weißt du, da denke ich so, ich bin 30. Warum ist das aber immer noch eine neue Erkenntnis für mich, weißt du? Ich dachte irgendwie, ich wüsste das schon. Ich hätte das schon gewusst.
Ja.
Und uns hat auch eine andere Person dazu geschrieben, finde es passt sehr gut. Friederike hat gefragt, kann ein Job wirklich ein Traumjob sein? Und diese Frage, die hat mich beschäftigt, weil ich gemerkt habe, ich mache auf eine Art gerade meinen Traumjob. Dinge, von denen ich nie gedacht hatte, dass ich die mal wirklich machen werde. Und trotzdem bin ich damit nicht gänzlich glücklich. Manche Sachen davon finde ich oberaffen geil, aber das sind vor allem die Dinge dann, wenn wir zum Beispiel fürs Buch zusammen das Fotoshooting machen, dann denke ich so, geil, Traumjob, jetzt mache ich das Fotoshooting fürs Buch, wir machen das zusammen. Oder halt so
oder
eine
Events. Wo du das Hörbuch angesprochen hast.
Wo ich das Hörbuch angesprochen habe, aber das waren auch, da war eine Regisseurin und eine Tontechnikerin dabei, das war auch im Team. Und da merke ich so, ah ja, diese ganzen Erfolge, die wir auch gerade feiern, auch so in Kombination, die fühlen sich nur gut an, wenn Menschen da wirklich physisch involviert sind. Weil, ich weiß nur, Hacki und ich haben mal so ein Projekt gehabt, da haben wir eine feministische Webserie hochgeladen. Und ich weiß noch, dass ich alleine in Berlin saß, ich habe die hochgeladen und es war eigentlich ein Riesenschritt. Und dann war so bei YouTube auch so, kam so Konfetti so aus dem Browser und war so, ja, dein erster Upload. Und ich saß da und war so, ja, und was esse ich jetzt? Also wisst ihr, wir konnten es halt nicht an einem Ort feiern, war auch noch Corona. Und deshalb ist dieses so, ich glaube schon daran, dass der Job ein Traumjob sein kann und das ist der stellenweise, aber ich glaube immer in Abzügen und nicht 24/7. Also bei mir auf jeden Fall. Manchmal ist mein Job mein Traumjob und an vielen Tagen ist er es nicht. Und das ist irgendwie für mich auch die Hürde oder die Realität, mit der ich mich immer wieder umgeben muss von, ich renne etwas hinterher, obwohl ich 70% der Zeit denke, warum eigentlich? Und dann sind es immer diese kurzen, großen Highs, in denen ich bin so, deshalb. Und dann ist aber wieder, sitze ich schon wieder so 2 Tage alleine am Küchentisch, wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber ist dann die Quintessenz, die Idee vom Traumjob einfach über Bord zu werfen und einfach weniger Wichtigkeit in Job generell zu legen?
Ja, vielleicht. Oder den Traumjob wieder anzupassen. Vielleicht sowas wie, ja, ich möchte in den Medien stattfinden oder so, ich möchte, keine Ahnung, einen Podcast machen. Aber dann in Person beispielsweise.
Ihr habt ja beide Jobs, die in der Öffentlichkeit stattfinden, die sehr der Doll an eure Person geknüpft sind. Das ist ja in dem Sinne auch nicht selbstverständlich, aber es zeigt ja auch so ein bisschen, was ein Job für so einen, sage ich jetzt mal, auch sozialen Stellenwert haben kann. Möchte ich auch so Erfolg haben, um den zu haben, damit Leute das auch sehen, so, weil, also ihr werdet ja auch viel angeguckt. Aber das funktioniert ja auch im Kleineren, also wenn man zum Beispiel irgendwie.
Oder im Anderen, gar nicht im Kleineren, weil ist es kleiner, weißt du, denke ich mir so. Aber zum Beispiel meine Mutter, die so Krankenpflegerin ist oder Krankenpflegerin war, das war, ihr größter Teil ihrer Identität war halt ihr Job, so. Und ich denke mir so, den Job, den meine Mom gemacht hat, der war auf jeden Fall safe wichtiger, ganz oft, als das, was ich hier teilweise mache. Ne? Bloß, wir bekommen halt mehr Applaus dafür, so von außen.
Mir ist aufgefallen im letzten Jahr, dass egal wie viel Feedback und positives Feedback ich von außen bekomme, und das ist, natürlich macht das süchtig, ne? So, mhm. Und fühlt sich das gut an, für etwas gefeiert zu werden, was man ist, wie man aussieht, was man sagt. Aber wonach ich am allermeisten gecraved habe, und das ist mir erst auch im Anschluss aufgefallen, als ich es zum Beispiel irgendwie nicht bekommen habe, so sehr, wie ich es mir gewünscht habe oder eben bekommen habe, ist das Feedback zum Beispiel auch meiner Ängsten, und zwar auch meiner Familie und meinen Eltern. Was das für mich gemacht hat, wenn meine Mama gesagt hat, ich bin stolz auf dich, oder es vielleicht nicht gesagt hat, oder mein Vater und zum Beispiel auch meine besten Freundinnen. Ich merke so richtig, das merke ich eigentlich daran, wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen spreche und ich mitbekomme, dass sie den Podcast auch hören, dann macht mich das so glücklich. Und wenn sie was dazu sagen und wenn sie sagen, boah, das war toll. Und natürlich machen wir das auch für euch da draußen so mäßig, ne? Aber wir kennen ja eure Gesichter nicht. Und Annika und ich, als wir dann aber mal diese, und Haki auch, als wir dann draußen im Grün diese Live-Podcast-Aufnahmen gemacht haben und dann so in Gesichter gucken und so checken, dass da wirklich was passiert, das ist so ein Riesen-Payoff. Aber wirklich, ich finde es manchmal erschütternd, wie sehr ich noch nach der Bestätigung meiner engsten Familie auch crave. Und wie das immer noch in mir drin ist. Und in beide Richtungen, ne? Also wenn ich das bekomme und vor allem auch, wenn ich das nicht bekomme, wie sich das anfühlt, dann fühle ich mich wie ein kleines Mädchen, was nicht gesehen wird. Was irgendwie crazy ist, weil, ja, einem können 100.000 Leute sagen, ihr macht toll, aber wenn quasi diese eine Person dir nicht sagt, dass du es toll machst. Und ich war selbst erschüttert davon, also von diesen starken Gefühlen, die ich dazu hatte.
Ich würde trotzdem sagen, Leute, jeden tollen, lieben Kommi, den ihr uns schreibt, da freue ich mich kurz richtig drüber. Ne? Das ist nicht so, dass die Sachen untergehen und unwichtig sind. So.
Nein, natürlich.
Aber natürlich gibt es einen Qualitätsunterschied. Und das ist bei mir auch so, wenn ich zum Beispiel eine Freundin, die das Buch als allererste gelesen hat und dann gesagt hat, das hat mich bewegt, dann bewegt mich das total. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel letzte Woche einen Call mit einer Person aus dem Kiwi-Verlag, mit dem wir zusammenarbeiten. Und die hat dann erzählt, dass sie das Buch total berührt hat, weil sie eine junge Tochter hat und sie das jetzt ihren anderen Freundinnen schenken möchte, die auch Töchter in unserem Alter, also ein bisschen so als Teenies und Anfang 20-Jährige haben. Und
haben
das
geheult.
Zum Beispiel, das hat mich auch total bewegt, weil
ja,
das so eine
geheult.
Neue Qualität reingebracht. Genau, da habe ich wirklich so ein Tränchen im Auge gehabt. Liebe Grüße, Claudia. Und das hat mich total bewegt. Aber ja, das ist wirklich, da denke ich auch so, ach Mann, warum ist das immer so wichtig? Ne? Warum muss ich eigentlich, muss man ja nicht mal tiefenpsychologischen Profi sein, zu wissen, warum es mir wichtig ist, dass meine Mutter sagt, ich bin stolz auf dich, und ich bin dann so, danke.
Und das
Mann.
Ist ja auch okay. Also das
genau,
ist ja auch das, was einen ausmacht. So.
Ist
natürlich
auch okay.
Willst du das.
Das ist alles natürlich total okay, und gleichzeitig bin ich auch manchmal, ach, wir sind auch so einfach gestrickt, ne? Im Endeffekt wollen wir auch einfach alle nur geliebt werden und dass irgendwie die wichtigsten Leute uns mal auf den Rücken klopfen und sagen,
ja, aber
du
stell
bist
dir
gut,
mal vor,
du
hast Eltern, die das gar nicht leisten können. Und das gibt
Pro.
Es hundertprozentig.
Nee, 100%. Und das sehe ich ja auch bei anderen. Das stelle ich mir extrem schmerzhaft vor. Ich habe das dann zum Beispiel eher, dass ich so bin, ich weiß, dass Freundin XY sich nicht dafür interessiert, dass ich einen Podcast mache. Dann frage ich mich direkt so, woran könnte das liegen? Das ist dann eher das Gefühl, sie hasst mich, ich bin total irrelevant für sie. Ja, was ich natürlich auch verstehen kann, wenn jemand sagt, nee, das interessiert mich eigentlich nicht, worüber die labern. Dann denke ich so, aber warum interessiert dich das nicht? So, das löst dann viel mehr Unsicherheiten aus, als wenn ich weiß, ja, keine Ahnung.
Thorsten 504 hat geschrieben, du doofe Fotze,
dann bin ich so, ja, juckt mich wirklich nicht. Also muss ich wirklich sagen, juckt mich dann einfach nicht so richtig.
Aber ja, klar, das ist doch, also das ist, finde ich, auch nichts, was verwerflich ist, dass man so, also überhaupt nicht verwerflich. Natürlich willst du, dass die Leute, deren Meinung und deren, ja, Taste du am meisten schätzt, so dir sagen, oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich, so dass deine besten Freundinnen, deine Eltern, deine Geschwister.
Ja, und das ist doch witzig, weil dann ist es im Endeffekt, ist es egal, ob du Fame bist und
genau, ja.
So in was für einem, Hauptsache dein kleiner Kosmos sieht dich, und das ist dann wirklich der Job, den du machst, ist ein bisschen Latte. Finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Erkenntnis. Wollen wir noch über einen anderen Community-Tag sprechen? Eine Person hat geschrieben, Und ich habe vielleicht keine Antwort darauf, aber ihr, wie geht man mit falschen Entscheidungen um?
Boah. Weitermachen. Was ist denn eine falsche Entscheidung? Also ich meine, es gibt falsche Entscheidungen, die richtig so heftig hitten. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Ausmaß wir sprechen, aber ich habe schon so viele falsche Entscheidungen getroffen, die aber einfach zu einer neuen Entscheidung geführt haben, mäßig. Also das ist jetzt auch so, was ist denn, also da muss ich jetzt echt wissen, was das für eine falsche Entscheidung ist. War auch eine falsche Entscheidung, nach München zu ziehen, vielleicht. Sitze ich jetzt hier? Naja, ich kann ja wieder zurückziehen.
Ja, ich bin da auch so pragmatisch. Also ich bin wirklich die Schlimmste, ich bin die Person, die so, was Leute nicht hören wollen, wo Leute sich denken, halt die Fresse. Ich bereue auch nichts. Also so, ich fände es schwierig. Also bestimmt, es gibt schlechte Entscheidungen. Und nicht, dass es die nicht gibt, aber es ist so ein bisschen, was macht man damit, würde ich sagen.
Für mich sind die, wenn ich Fehlentscheidungen treffe, dann ist das für mich, oder wenn ich eine schlechte Entscheidung treffe, merke ich das nur für eine Stunde und dann spiral ich und dann geht es mir echt schlecht. Und am nächsten Tag bin ich schon irgendwie wieder drüber hinweg. Das ist bei mir wie verabschieden. Ich kann mich irgendwie sehr schnell, also das ist ein sehr starkes Gefühl in dem Moment. Und wenn das Leben dann weitergeht, ich muss immer, ich muss lernen, aus starken Impulsen nicht zu handeln. Weil ich kann ganz stark fühlen bei, und ich kann ganz stark bereuen, aber immer nur in dem Moment. Und wenn ich dann merke, wenn ich dann kurz rausgehe und wenn ich das mit anderen bespreche, dann flacht das ganz schnell auch wieder ab. Aber ich bin nämlich auch wie du einfach eine Person, die nicht so krass bereut. Außer jetzt bei so großen Entscheidungen wie dieses jetzt so den Wohnort wechseln.
Aber würdest du sagen, du bereust das gerade aktiv?
Nee, aber da stelle ich das ab und zu mal in Frage. Da kommen immer mal wieder Momente, wo ich nicht einfach jetzt einmal geheult habe und dann weitergelebt habe, sondern ich mache schon jetzt hier öfter mal so, halte ich mal inne und frage mich, war das jetzt richtig oder war das nicht richtig? Aber ich fühle mich nicht so richtig gefangen. Ich bereue trotzdem nicht, es versucht zu haben.
Ja.
Zum Beispiel.
Ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine berufliche Entscheidung getroffen und die habe ich sehr lange sehr doll bereut. Und zwar habe ich zu einem Projekt Ja gesagt, zu einem Podcast. Und dafür habe ich einen anderen Job aufgegeben. Ich habe dafür ganz viele andere Sachen abgesagt. Und dann ist der wirklich last minute doch nicht entstanden. Und für mich war das ein richtig finanzielles Debakel, weil diese ganze Firma eingestampft wurde. Das war damals Wondery, hat dann einfach keine Podcasts mehr produziert. Und da war dann auch das Projekt dran, wo ich hätte als Host arbeiten sollen.
Ja, und du hast echt einen Job dafür gekündigt, ne?
Ich habe echt einen Job dafür gekündigt. Ich habe echt auch so dick Minus gemacht und deshalb war ich immer so, boah, das hat mir so krass, das hat so meine kleine Welt zum Erschüttern gebracht. Und gleichzeitig hat es mich aber auch wieder zu neuen Erkenntnissen gebracht von, ja, ohne das im Sommer wäre ich tatsächlich jetzt nicht da, wo ich bin, weil ich habe dann zum Beispiel jetzt auch daraufhin gesagt, ich mache Content Creation, weil ich kann mich damit finanzieren und gerade ist das ein Gut, was ich so zu schätzen weiß, weil ich letzten Sommer wirklich finanziell deshalb sehr gestruggelt habe. Und gleichzeitig stehe ich jetzt gerade wieder vor Entscheidungen, wo ich so bin, ich habe mehrere Dinge auf dem Tisch liegen, mehrere Wege, die ich gehen könnte, um nochmal ein bisschen kryptisch zu bleiben. Das liebt man ja im Podcast, wenn man nicht weiß, worüber die Alte redet. Aber noch nicht genau weiß, was wird jetzt die nächsten Wochen, Monate passieren. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Dinge, für die ich mich entscheiden kann und für die ich mich dagegen entscheiden kann. Und jetzt gerade wegen des letzten Jahres bin ich so, ich habe richtig Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und es ist gar nicht die Entscheidung an sich, die mir, glaube ich, dann schwerfallen wird, weil irgendwann muss ich sie treffen und ich habe aber noch nicht alle Parameter zusammen, um Dinge entscheiden zu können. Aber diese ganzen Wochen davor des Zweifelns und des Raufrumdenkens und alle Wege abwägen, das finde ich so schwierig an Entscheidungen gerade.
Ja.
Das nicht dann mit dem Endergebnis zu leben, sondern vor allem das davor, das Zweifeln, das sich hinterfragen und so. Das finde ich total schwer. Was ich da aber auch sagen würde, was auf jeden Fall hilft, ist, das mitzuteilen. Also das nicht die ganze Zeit alleine auszubaden, sondern dass ich dann zum Beispiel euch beide ins Boot hole und sage, boah, Leute, was würdet ihr machen? Oder auch einfach sagen, fünfmal gerade sein zu lassen, am Wochenende wird nicht über den Job probiert nachzudenken, sondern Dinge zu unternehmen, die irgendwie Spaß machen und schön sind und so. Uns hat eine Person geschrieben. Ich arbeite seit 7 Jahren in dem gleichen Beruf als Physiotherapeutin. Mit Ausbildung bin ich seit 10 Jahren in dem Feld und merke immer mehr, dass ich mich damit nicht mehr identifizieren kann, es mich einfach nicht mehr interessiert. Ich finde es sehr schwer, mit Ende 20 wieder etwas Neues zu beginnen und erstmal herauszufinden, was man überhaupt kann. Habe eine Berufsberatung gemacht und empfinde alles trotzdem als sehr anstrengend, vor allem weil ich auch kein Abi gemacht habe und dadurch das Gefühl habe, weniger Möglichkeiten zu haben. Kreative Berufe interessieren mich immer mehr und versuche aktiv in so eine Richtung zu gehen. Habt ihr Tipps zu dem Einstieg in kreative Berufe, auch ohne Abi? Sie hat noch geschrieben, gern auch zum Thema Journalismus. Ja, aber lass doch erstmal drüber sprechen, mit Ende 20 einen Beruf zu wechseln. Gesi, du machst das doch gerade auch auf eine Art, oder?
Ich würde sagen, ich lerne was Neues dazu oder ich habe mich dazu entschieden, dass vorm PC sitzen und am Handy sitzen und Marketing irgendwie ein bisschen meine Seele tötet und ich noch irgendwie etwas brauche oder mal exploren möchte, ob da noch was anderes ist, was ich gerne mache, einfach weil ich vor 2,5 Jahren ja mal auf diese geführte Wanderung gegangen bin. Und da, das habe ich da, glaube ich, auch in dieser ersten Folge erzählt, ne, dass ich da diese Wanderführerin Gudrun kennengelernt habe, die 50 war oder Ende 40 und gesagt hat, du, ich war 15 Jahre Sekretärin und dann habe ich mit Anfang 30 gemerkt, ich möchte was anderes machen. Und es hat mich so krass inspiriert und mir die Augen geöffnet, dass es möglich ist, nochmal was anderes zu machen. Ich glaube, in dem Zuge habe ich auch so angefangen, davon zu träumen, weil ich einfach jemand anderen kennengelernt habe, der etwas gelebt hat, was für mich nicht ganz unmöglich ist, aber trotzdem sehr weit entfernt ist von dem, was ich jetzt gerade mache. Und deswegen hat es für mich so einen Weg geöffnet in meinem Kopf, wo ich angefangen habe, so drüber nachzudenken und mir das, ich glaube, das war schon auch ein, das, was für mich am nächsten an einen Traum rankommt, das irgendwann auch mal zu machen.
Geil.
Und ich glaube, für mich war das so ein bisschen das erste Mal, das zu checken, dass es noch einen anderen Weg für mich geben kann und dass nur, weil ich mich Anfang 20 für Marketing entschieden habe, dass Social Media und Marketing nicht mein ganzes Leben dominieren muss. Ich habe nämlich auch irgendwann gecheckt, dass nur, weil ich gerne am Handy, gerne Zeit am Handy verbringe und gerne Social Media konsumiere, dass es nicht unbedingt das Gesündeste ist, darin auch zu arbeiten, weil ich am Ende wirklich einfach 8 Stunden in meinem Beruf am Handy gearbeitet habe und dann auch noch vorher und nachher. Ein weiteres Beispiel ist vielleicht mein Bruder, der auch eine Krankenpflegeausbildung gemacht hat und danach in der Pflege gearbeitet hat und dann mit Ende 20 nochmal ein Studium angefangen hat. Und das fand ich irgendwie auch sehr inspirierend. Und ich muss auch sagen, der hat auch Gegenwind bekommen. Ne? Also erst ein paar Fragezeichen und vor allem auch wurde mit der Angst, glaube ich, auch meiner Eltern konfrontiert, aus diesem sicheren Berufsfeld jetzt rauszugehen. Und ich glaube, das ist manchmal auch das Schwierigste, ne? Dass wenn man wie wir ja gerade schon besprochen haben, man cravet so nach der Bestätigung von seinen Ängsten. Und wenn seine Ängsten aber Angst vor deiner Entscheidung haben, dann ist es sauschwer, diese Entscheidung zu treffen. Ne? Wenn du selbst schon Probleme damit hast, diese Entscheidung zu treffen oder Angst hast. Angst ist halt auch extrem ansteckend. Vertrauen ist auch extrem ansteckend.
Stimmt, das finde ich sehr clever gesagt, ja.
Ich finde es aber, es ist leichter gesagt als getan. So wie ich bin natürlich in einer extrem privilegierten Situation, jetzt nebenbei noch eine andere Berufsausbildung zu machen. Was ich mir aber vorstellen könnte, wenn ihr da draußen einfach nicht wisst, ob ihr einen Berufswechsel wollt, dann ist so eine Berufsberatung natürlich schon mal ein guter erster Schritt. Aber zum Beispiel, wenn es dir möglich ist, deine Stunden zu reduzieren in dem Job, den du jetzt machst und nebenbei schon mal reinzuschnuppern in über, weiß ich nicht, Praktika oder du shadows mal so eine Person, das heißt also du fragst einfach mal random, schreibst jemanden an und sagst, hey, ich bin total interessiert irgendwie an deinem Beruf, gäbe es irgendwie eine Möglichkeit, mal einen Tag mitzulaufen, dass man sich da so langsam rantastet. Es muss nicht heißen, du kündigst heute und fängst morgen eine Berufsausbildung an, sondern sprich erstmal mit Leuten, erkundige dich erstmal, nimm dir vielleicht mal auch 2 Urlaubstage, wenn das schmerzt, schau jemandem über die Schulter. Ich weiß nicht, Annika, hast du noch Tipps?
Das finde ich, das hilft so gut. Also mit Menschen zu sprechen, die diesen Weg schon ein bisschen gegangen sind. Also entweder die schon mal einen Berufswechsel gemacht haben, auch in die Richtung vielleicht. Aber auch Menschen einfach aus dem Berufsfeld zu fragen, ist es wirklich so geil, wie ich es mir vorstelle? Weil vielleicht sprichst du mit Journalistinnen und die sind so, boah, ich probiere gerade aus dem Journalismus rauszukommen, weil das und das ist meine Hürde oder so. Ne? Also so ein bisschen auch einen Reality-Check zu machen. Ist es so, wie ich es mir vorstelle oder glorifiziere ich auch Berufe? Ich habe zum Beispiel eine Person kennengelernt, die überlegt, sich jetzt in die Ergotherapie zu gehen und macht sonst auch jetzt so einen Laptop-Job und schreibt auch einfach Praxen an, um halt reinzuschnuppern. Und ich glaube, das ist einfach das Beste, was man machen kann. Und alleine der Gedanke, sich zu trauen, etwas anderes zu machen. Ich glaube, viele Leute, die denken, ich mache das doch schon seit 10 Jahren. Ich bin doch schon Anfang 30 oder keine Ahnung, haben so eine Zahl, ich bin doch schon 29. Kann ich noch was anderes machen? Ja, kannst du. Und der erste Schritt, indem du das anfängst, ist, dich dort reinzuträumen, dich zu trauen, dir das vorzustellen, auch mit den Hürden, die es gibt. Und nicht immer dieses aber nein im Kopf zu haben, sondern aber doch und trotzdem. Also ich glaube, das ist etwas, und das ist natürlich auch vor allem geil, sich halt dieses Vertrauen und Bestätigung aus dem Außen zu holen. Und ja, wenn es eure Eltern zum Beispiel nicht sind, weil die halt viel angstgesteuerte sind, zu sagen, aber Kind, du bist doch schon 30 und da, also da habe ich doch Familie gegründet und so, zu sagen, okay, vielleicht ist das aber auch gerade nicht der Richtungspfeiler, der, an dem ich mich orientieren sollte. Weil ich finde das saumutig, sowas wie Gudrun, deine Bergwanderführerin, das macht mir einfach Mut. Das macht mir auch Mut für jetzt, für mein Leben. Und ich bin gerade in einem Job, wo ich denke, ja, das ist schon ein guter Job für mich. Aber das heißt auch, ich kann auch noch mit 40 was anderes machen auf eine Art.
Ich habe auch schon Nachrichten bekommen von Menschen, die sich von mir inspiriert gefühlt haben und jetzt irgendwie nochmal einen Berufswechsel gemacht haben. Und ich finde das dann so krass. Also ich meine, dass manche solcher Geschichten, dass Leute mich sehen und denken so, ja, ich bin ja ein bisschen wie die, ich komme aus der ähnlichen Branche. Wenn die das kann, dann kann ich das vielleicht auch. Und ich finde, das hilft immer, solche Leute zu sehen. Ja, ein bisschen als Blueprint für einen gelten, für einen selbst, das auch mal auszuprobieren. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ins kalte Wasser gesprungen, weil das wäre auch eine Lüge. Ich bin schon ein ziemlicher Sicherheitsmensch. Ich hatte diesen Schritt in die Freiberuflichkeit, hätte ich mich nicht getraut, wenn ich nicht vorher gut durchkalkuliert hätte, dass ich das schaffen kann. Mir hat es auch geholfen, zum Beispiel einen Partner zu haben, der diesen Wunsch nicht hat, der voll happy mit seinem 40-Stunden-Job ist und gar nicht das Bedürfnis hat, so sich da jetzt auszutesten. Und ich weiß nicht, ob ich kann mir vorstellen, dass das jetzt demotivierend klingt, aber das gehört auch zur Wahrheit. Also es ist nicht so leicht, wie es sich anhört, mal einfach mal auszutesten. Aber
es ist
niemand
nicht
hat auch gesagt, dass es leicht ist. Also
eben, es ist nicht leicht, deswegen fällt es einem ja so schwer.
Ja, genau. Meine Studienwahl war auch schon schwer.
Und gleichzeitig ist ja aber die Quintessenz, zum Beispiel bei der Person, aber möchtest du, wenn du jetzt seit 7 Jahren Physiotherapeutin bist und merkst, ich bin irgendwie fertig mit dem Job, es inspiriert mich nicht mehr so sehr, es war mal anders, ich mochte meinen Job und jetzt, du veränderst dich halt und das ist okay, dass du aus deinem Job vielleicht rausgewachsen bist oder entwachsen bist auf eine Art. Was wäre denn die Konklusion? Für immer das zu bleiben? Für immer ein Stückchen unzufriedener zu sein? So? Ich glaube, wenn man sagt, ja, mir ist der Job nicht so wichtig und ich kann damit leben, ja, ich mach's, es ist okay, ich bin damit nicht glücklich, aber dafür habe ich im Privaten, finde ich, dieses Glück total, dann okay, kann man das wahrscheinlich einfach bleiben. Aber wenn du merkst, es macht mich vielleicht sogar sukzessive unglücklich, dann ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt, etwas anderes zu machen.
Oder sich etwas anderes anzuschauen und wenn dann die Konklusion wieder ist, ah ja, irgendwie hatte ich es doch ganz gut als Physiotherapeutin, dann hast du ja auch gewonnen. Also
oder sich auch in diesem Jobfeld zu überlegen, was macht mich an diesem Job eigentlich gerade kaputt oder unglücklich oder uninspiriert? Wie könnte ich denn das, was ich davon gerne mag, vielleicht irgendwie kombinieren, solche Sachen.
Vielleicht ist es auch der Arbeitgeber, der dir nicht genug Wertschätzung gibt. Das kann es ja auch sein manchmal, ne? Und dann denkt man direkt, okay, vielleicht ist es nicht der richtige Job, aber vielleicht ist es einfach nicht das richtige Team oder das richtige Lead oder das richtige Arbeitsumfeld oder die richtige Stundenanzahl. Also vielleicht, ja.
Oh. Scheiße. Wir haben mal wieder die universelle Antwort für dich.
Und zwar keine.
Und zwar keine. Zwar muss man mal schauen, ne? Ist eine individuelle Geschichte. Nee, Spaß. Aber ja, es ist halt einfach extrem kompliziert und gleichzeitig finde ich das aber auch total mutig, wenn man sich das anfängt zu trauen. Ich finde schon geil, dass du diese Nachricht geschickt hast, weil das ist auch schon mal ein erster Schritt rauszugehen und zu sagen, hey, ich habe hier eine Insecurity, wie werde ich weiter fortgehen?
Und sich vielleicht auch Unterstützung vom Umfeld zu holen, vor allem, weil ja auch so Situationen total unterschiedlich sein können. Also für jede Person ist es unterschiedlich schwer oder hart, aus einem Job zum Beispiel rauszugehen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie Kinder hat, für die man sich sorgen muss oder so. Vor allem als Frau, auch wenn man älter wird und so, ne? Oder wenn man sehr finanziell abhängig ist, wenn man keine Rücklagen hat, wenn man keine Unterstützung hat etc. Aber wenn es vor allem daran liegt, dass man sich nicht traut, dann sind das vielleicht ganz gute Tipps gewesen.
Überlege gerade, weil ein richtig guter Tipp von mir natürlich ist auch, Lotto zu spielen, Lottogewinnerin zu werden, reich zu werden.
Stimmt, Casino nämlich, haben wir jetzt voll vergessen zu
erwähnen. Genau, Casino haben wir jetzt vergessen zu erwähnen. Natürlich Glücksspiel, Spaß, Leute, kein Glücksspiel. Aber weil ich denke immer so, früher wollte ich reich sein, um dann das zu machen, worauf ich richtig Bock habe. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, wenn ich reich wäre, dann würde ich auf jeden Fall noch den Podcast mit euch machen, weil wir darauf so, weil mir das dann Spaß macht, einfach so das so nebenbei zu machen. Aber wahrscheinlich würde ich in einem Café arbeiten, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich habe ein paar Mal im Café, ich habe jahrelange Erfahrung auch in der Gastro, das war immer eine gute Zeit. Aber dann würde ich halt sagen, das mache ich 4 Stunden pro Tag für 4 Tage die Woche. Genau, und danach mache ich Freizeit, dann gebe ich mein Geld auf den Kudamm aus, so ein bisschen wahrscheinlich. Auf den Kudamm. Also es ist so eine Arschlochantwort, ne? Aber ja, wenn ich ganz ehrlich bin, einem netten Team irgendwas zusammen machen. Mhm. Mit euch vielleicht in einem
Café eröffnen.
Nee, ich will aber keins eröffnen. Ich will nicht die Verantwortung haben. Nee. Ich will einfach mein Paycheck
haben. Wir sind dann Gäste. Hacki und ich sind Gäste. Kommen jeden Tag in den 4 Stunden, in denen du arbeitest.
Ja, oder wir können irgendwie so den Kuchen backen oder so.
Okay. Hacki, dich sehe ich so, wie du so eine in der Küche stehst und ich dann die Sachen bringe. Und Gesina ist dann einfach die Entertainerin. Ach Leute, ist so ein großes Thema, Arbeitsjobs. Ja.
Yo, put yourself out there. Und stellt Fragen und seid mutig und traut euch zu träumen und auf der gleichen Seite ist not that deep. Ja, genau. Ja. Träumt auch nicht zu viel. Sucht euch gute Freunde.
Ich liebe es, wie du gesagt hast, yo, yo, was geht? Das war irgendwie, yo, yo, yo. Was war irgendwie chillig ausgestiegen aus diesem Gespräch.
Yo. Mike. Yeah, yeah, yeah. Yeah, wie schön, dass ihr alle mal wieder da wart und auch wieder zurückkommt. Gebt gerne wieder eine Bewertung ab, wenn ihr es noch nicht getan habt.
Weil uns macht das auch kleine Freude, auch wenn wir auch Bestätigung von Mama brauchen.
Papa, bist du stolz auf mich? Denn ich brauche dich. Ja, nee, nicht.
Ja,
perfekter Reim.
Nee, ist schon wieder extrem gut, professionell gut ausgestiegen, würde ich sagen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst 5 Sternchen da und dann bis zum nächsten Mal bei N20. Ja, ciao.
Tschüss.
N20. Und immer ein bisschen weniger lustig.